Brüder und meine Freunde und ihr Heiligen, Geliebten und Ersehnten Gottes, ich grüße und segne euch und bin glücklich und dankbar, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Lasst mich ein Zeugnis sagen über das, was heute die Welt bewegt. Es gibt ja so viele Probleme, Rätsel, Bedrückungen, Kümmernisse, Dunkelheiten, Spannungen in unserem persönlichen Leben. Aber es gibt auch Probleme, die die Welt bewegen. Und darüber möchte ich in der Morgenstunde jetzt ein weniges bezeugen. Ich lese zur Einleitung ein Wort, das wir alle kennen und wissen, von dem der Apostel Paulus sagt, wir müssen und wir sollen es wissen. Es ist geschrieben in der Befehlsform. Das sind die fünf ersten Verse aus 2. Timotheus 3. Das ist geradezu ein Bild, eine Fotografie der Endzeit. Wir sollen nämlich wissen, wie es in der Endzeit aussieht, auch dass wir verstehen, wie nahe wir dem Ende sind. Oder anders ausgedrückt, wie bald unser Herr und Haupt wiederkommen wird. Und diese Erde zerbricht im Gericht. Alle Versuche, die Welt jetzt zu bessern und zu retten und alles auszurotten, den Kommunismus und den Chauvinismus und die Jugendkrawalle und alles, das Verbrechertum und die grauenhafte, geradezu widerliche Welle des Sexus, die jetzt durch viele Länder geht, das ist alles unmöglich. Die Gemeinde reißt aus und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Nur wer den Willen Gottes tut, der weiß die Ewigkeit. Und dazu lese ich jetzt diese fünf Verse, die in der Befehlsform beginnen. Dieses aber sollst du wissen, das musst du wissen. Diese fünf Verse lese ich euch vor. 1 bis 5, 2. Timotheus 3. Dieses aber wissen, dass in der letzten Zeit oder in der Endzeit oder in der Zeit des Endes oder in der Zeit des Zornes des Endes. Das sind all diese Ausdrücke, die sich beinahe decken, die die Endzeit, in deren Anfängen wir schon stehen, charakterisieren. Dieses aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, in der Endzeit, gefahrvolle Zeiten sein werden. Sie sind gefahrvoll für die Völker, innen- und außenpolitisch, sie sind aber auch gefahrvoll kosmisch, weil sie die Main greifen in die Sternenwelt. Wir schätzen das viel zu wenig, dass wir vor einer Himmelserschütterung, vor dem Himmelsbeben stehen. Wir kennen bis jetzt nur Erdbeben, die immer wieder kommen. Oder auch Seebeben und Meerbeben von den Meeren, der drunten gewaltige Vorgänge sind, Eruptionen ausbrechen. Es gibt aber auch eine Erschütterung der Himmel, dass dann Sterne und Reste von explodierten Sternen in die Erde fallen werden. Und zwar nicht nur einzeln, so dann und wann mal alle 30, 40 Jahre, so war es seither, sondern dass das in Massen geschieht und dass der Mensch dort oben hinauffliegt und hinaufkommen wird. Denn es hat Gott verheißen, von nun an soll ihnen alles gelingen, was sie zu tun ersinnen. Und wir wissen ja, dass die erste Landung auf dem Mond durch die Amerikaner geplant ist, Mitte Mai. Wisst ihr, was da ist? Mitte Mai, am 15. Mai. Wisst ihr, was da ist? Himmelfahrt! Himmelfahrt! Und das, dieses Tag, benötigen die Amerikaner und die Russen. Die Russen, die wollen auf dem Mars oder der Venus, wollen sie die Embleme, ein Bild von Lenin und die Embleme des russischen Staates, Hammer und Sichel, hinschießen, um zu zeigen, da nehmen wir unser Sitz, wir hinaussteigen in die Himmel. Auf dem selben Tag ist von beiden Völkern, Ländern, Regierungen das klar, auf dem Tag der Himmelfahrt. Um die Himmelfahrt Christi lächerlich zu machen, und zu sagen, wir fahren in den Himmel, wir machen. Brüder, 15. Mai, merkt euch, denkt dran, es kommt. Dies aber sollst du wissen, dass in der letzten Zeit und in den letzten Tagen gefahrvolle Zeichen sein werden. Und jetzt kommt die Begründung, warum diese Zeichen so gefährlich sind. Denn die Menschen werden sein eigenliebig. Sie lieben nur noch sich selbst und wollen nur noch ihren Lüsten und Trieben leben. Alles andere läutern sie weg und machen es selbst. Eigenlebig, Geld lieben, mehr Geld, mehr Freizeit, höheren Lebensstandard, strahlerisch, Reklamepropaganda für Menschen und lächerliche Dinge. Hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das waren ja die Kinder schon immer. Das ist ein Zeitjahr, Eltern ungehorsam. Aber so wie das heute ist, dass führende Staatsmänner, Minister und führende Staatsmänner es nicht verhindern können, dass ihre Kinder den Gammlern gehen und sich in der Welt rumtreiben und die Eltern nicht wissen, wo sie sind. Kinder, der Brand erlebt hat, der immerhin unser Außenminister ist und der SPD, dass sein Sohn war zufällig gerade in Berlin, als er dort in Berlin verhaftet wurde mit anderen, weil sie in einem katholischen Pfarrhaus alle Fenster eingeschmissen hat. Ach, das hat doch gewissermaßen miterlebt. Der Leben in der Zeit ist nicht zu beschreiben. Und was in Wirklichkeit alles im Geheimen geschieht, das weiß keine Polizei, und das weiß kein Gericht, und das weiß kein Pfarrer. Das sind nur die Seelsorger, denen man das Lächeln, das Grauenhafteste, den ganzen Jammer ausschließend ausschließen. Ich habe Unterrichtungen gehabt mit Gammlern, mit Spiel, mit Rocker. Das wird wohl in der Schweiz nicht geben, die Rocker. Die haben Lederwesten an, dunkelbraune, und rasen mit ihren Motorrädern in der furchtbaren Tracht durch die Dörfer und Städte, lagen die Menschen zusammen, die in den Weg kommen oder zweit ihre Hauptwaffe, mit der sie arbeiten, dass sie Fahrradketten geschlagen von den anderen Institutionen. Ja, das sind Tatsachen. War so weit, dass in Hamburg gar niemand erwartet auszugehen. Und es haben sich inzwischen Dinge ereignet, von denen kein Polizeibericht in Deutschland wagt, das an der Öffentlichkeit bekannt zu geben, weil es zu grausam und widerlich ist. Damit kann man nicht der großen Masse sagen, was sich wirklich ereignet. Da reden wir. Und die Lage. Wir sitzen hier friedlich beisammen, eure Straßen sind friedlich, und die Menschen sind so im Allgemeinen lieb und gut. So ja, wie sie eben sind, hat gerade ein 14-jähriges Mädchen mit Lederkleidung und ein 15-jähriger Jungen, ich habe ihn für 23 gehalten, gesprochen, sie eingeladen und habe sie gefragt, wie alt, dann sagte er, 15, und dann so sie, wie alt bist du denn? 14. Ja, sag ich, ihr Kinder, ich bitte euch um eurer Seligkeit willen, sucht das Glück nicht im Fressen und Saufen und Rauchen und Huren. Sucht da nicht euer Glück in eurer Freude, sucht es in Jesus, dem Heiland der Welt. Seht, Kinder, ich bitte euch, ich weiß, dass ich bin doch älter als ihr. Und ich weiß, dass seit 50 Jahren durch Glücke nicht erlöst zu sein. Ich bitte euch, kommt mal mit herauf in den Saal. Nein, sie kommen nicht. Das hat mir wehgetan. Ich bin rausgegangen mit einem Seherzen um diese jungen Leute. 14, 15 Jahre. Eltern wissen es nicht, kümmern sich nicht so. Hätte vielleicht weg sind, Sünden und Schüchten und wer weiß was alles. Wir leben in einer grausamen Welt. Ist Untergang. Dies aber solltest du wissen, dass gefahrvolle Zeichen sein werden, die Menschen werden sein. Ich sage das wiederhole. Das kann man gar nicht oft genug. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Die Menschen werden sein Eigenliebe. Es war ja schon immer so, selbstverständlich, war es immer so. Und Gott verlangt ja auch nicht mehr, dass wir unseren Nächsten mehr lieben als uns selbst. Er sagt, das Wort Gottes sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Natürlich müssen wir uns lieben, unser Körper und unsere Kleidung und Nahrung und Wohnung in Ordnung halten, müssen uns um uns selbst kümmern. Aber auch unseren Nächsten sollen wir das wünschen und soweit wir die Möglichkeit haben, ihnen helfen und dienen und sie auch lieben. Eigenliebe werden die Menschen frei, Geldleben ist. Ich habe schon fürchtliche, unglaubliche Sünden dabei bekommen. In den 50 Jahren meines Lebens. Aber eine der schwersten Sünden, widerlichsten Sünden, ist mir ganz selten dabei geworden. Von einer Sache, ich bin geizig. Ich habe kein Geld für Gott, sondern nur für meine Sachen. Ich will immer mehr Geld haben. Das ist mir noch lieb. Doch, eigentlich normal. Wenig aber. Das reicht nicht worden. Geld lieben. Eine der Sünden, die einen Fluch nach sich zieht. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, der Mammon. Prahlerisch. Oh, die Völker sind groß, Mäuler. Alle miteinander. Weiter ist die Zeit vor. Ja, weiter ist die Zeit vor. Doch, das sage ich. Ernst, das sage ich nicht ironisch. Aber wenn man jetzt hört, wenn Sikriti, den Kaiser von Europa, drehen, der De Gaulle, der mit dem Kommunisten jetzt Freundschaft macht, um absurde Weltmacht aufzusteigen, der kann es nicht ertragen, dass Russland und China und Amerika drei großen Weltmächte sind, die zusammenfallen zum Endkampf. Er will die vierte, gleich große Weltmacht sein. Ja. Aber davon will ich jetzt nicht reden im Augenblick. Prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Die Undankbarkeit ist eine scheußliche Sünde. Menschen, die dankbar sind gegen ihre Eltern, gegen ihre Lehrer. Oh, was haben viele junge Menschen mir gedankt, wenn sie mir begegnen, Herr Heller, es war so schön, ich wollte dich ihnen nochmals so in die Schule. Man hat mir das so wohl getan, nicht getröstet. Die Undankbarkeit gegen Gott. Im Augenblick, wo ein Mensch, ein Gläubiger aufhört, Gott zu loben und zu danken, auch im Leid, auch in der Not. Im Augenblick geht sein Glauben, Leben abwärts. Wird überzeugt sein. Danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Das ist ein wahres Wort. Also in der Endzeit undankbar. Kein Wort ist krankes gegenüber Gott. Undankbar, heillos, ungeheiligt. Ohne natürliche Liebe. Doch nicht mal die natürliche, menschliche, fleischliche Liebe ist da in statistischen, vergiftet und in das Tierwesen hineingezogen. Geschweige denn die seelische Liebe oder da die geistliche Gottesliebe. Ohne natürliche Liebe. Ohne seelische Liebe und ohne göttliche Liebe. Und daran gehen wir zugrunde. Der größte Hunger, den es in einem Menschenherzen gibt, das ist der Hunger nach Liebe. Das ist der Hunger, etwas zu sein, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und wer das verloren hat, der nicht mehr weiß, wozu er auf der Welt ist, Gott zu loben, zu preisen, zu danken und für ihn da zu sein. Ein kleines Lichtlein, aber zu wissen, ich bin für meinen Heiland da. Wer das nicht mehr weiß, der hat den innersten Hals verloren und wandelt am Rande der Schwermut des Irrenhauses. Des Selbstmordes. Ich spreche eben aus Erfahrung. Ich war am Rande. Jetzt geht er hinein. In den Selbstmord und in Irrenhaus, in die Schwermut. Aber viele wandeln am Rande. Weil sie bald Lern haben zu loben und zu danken. Alle Zeit. Für alles. Das erwartet Gott für den Größten. Und wenn wir aus dieser Linie herauskommen, da werden wir mürrisch, finster, unzufrieden, missmutig, seelisch und körperlich krank und elend. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage, meine lieben Freunde, es ist wirklich so. Aber lasst mich den Abschnitt zu Ende lesen. Ausgeblasen, verwegen, unenthaltsam, Verleumder, unversöhnlich, das Gute nicht lieben, das Vergnügen mehr liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen und diesen wende dich weg, wandere dich ab, habe eine Gemeinschaft. Das sind die Sünder. Sie sind ein Bild der Jetztzeit, beziehungsweise der Letztzeit und zugleich eine Anweisung, wie wir diesen Sog, der alles nach unten zieht, die Schwermut und Angst und Sünde und Trauen und Missmut, wie wir diesen Sog entrinnen können, nicht auf eigener Kraft, sondern indem wir uns abwenden, wer nicht abfragt, alles der kann nicht mein Jünger sein und uns täglich und nächtlich neu und völlig Lob und Dank und Hingabe beim Herrn und Haupte Jesus Christus neu weiten. Anders geht es nicht. Die Herrlichkeit kann nur erlebt, erlitten und erstorben werden. Gott lässt sich kein Stückchen klar. Völlig gelebt, selig gestorben, das heißt dem Teufel die Rechnung verdorben. Heißt ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Schweiz kennt. Lustig gelebt, völlig, Leben genießen. Und wenn man dann merkt, dass man stirbt, na ja, da kann man dann auch schon werden. Ja. Und da haben wir dem Teufel die Rechnung verdorben. So leicht verderben wir dem finsteren Feind die Rechnung nicht. Er verdirbt er uns, als wir seine. Wenn wir uns nicht klammern, klammern an Christus, den Kirchen, Christus der Haupt, der uns geliebt hat und vollendet ist. Von dieser Einleitung nun ausgehend und von diesem Schriftwort möchte ich einiges sagen über die Endzeit. Die Endzeit ist ein Fachausdruck, der in 8 verschiedenen Varianten, das heißt voneinander unterschiedlichen Formen in der Schrift genannt wird. Im weiteren Kreis ist die Endzeit die 70. Danielsche Jahrwoche von 7 Jahren ist noch nicht da. Aber kommt vor dem Jahr 2000. Kommt bestimmt. Wir haben ja nicht mehr weit bis 2000. Wir haben 69, 70, also wir haben noch 31 Jahre, wenn es hochkommt. Dann ist das Jahr 2000 da. Dann sind die Ansprüche des tausendjährigen Reiches da. Entfaltung. Ja, und innerhalb dieser 30 Jahre gibt es 7 Jahre, die liegen so ziemlich gegen das Ende zu. Die heißen die Endzeit. Und diese Endzeit ist eine Endzeit für Jakob. Und Jakob ist der Niedrigkeitsname für das Volk, dessen Hoheitsname ist Israel. Das müssen wir einmal klar. Deshalb ist das die Schwitzlis oder die Drangsal für Jakob. Also wird Israel noch einmal in eine Drangsal kommen, viel schlimmer als das, was Hitler denen angetan hat, dieses Volk der Wahl, dieses Volk der Wahl, und antan tun wollte. Viel schlimmer. Ein Leben von mir, dem ich herzlich verbunden war. Diese Frau war voll Jüdin. Wurde einfach verbrannt, weil sie Jüdin war. Der hat einen kleinen Sohn von 7 Jahren. Den haben sie so schleppt nach Amerika irgendwo hingebracht. Das sind nur so, das habe ich so am eigenen Fleisch und Blut erlebt. Am eigenen Fleisch und Blut. Sie sind natürlich immer hingegangen, haben sie geredet und gebetet. Aber immer in der Gefahr, dass wenn man erwischt wird, dass man gesagt wird, und wer denn einem Juden hilft, der wird mit dem Tode bestraft. Das war damals gesetzt und wurde 10.000 Mal auch vollzogen. Ich könnte euch da Dinge erzählen. Ich habe auch dauert, unter Geier, da dauert in der Angst geschwebt, aber in einer Verbindung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, bedrängten Juden zu helfen. Da war er dabei. Wenn das rausgekommen wäre, wäre er sofort ins KZ gekommen. Die Dauer der Angst geschwächt. Ich auch. Wenn die Treppe knarrt, dann dachte ich, jetzt kommt die EFS wahrhaftig. Was ist mal erlebt? Ich war dreimal auch vorgeladen mit der Judenfreundschaft vor diesen hohen Herren. Und Gott hat mich jedes Mal aus unverständlichen Gründen irgendwie verschont. Beisetzt worden. Meine Freunde, wenn man so etwas an eigenen Leib erlebt hat, kann man ganz anders darüber denken und damit rechnen und davon Zeugnis ablegen. Also noch einmal, die Endzeit sind 7 Jahre. Aber diese Endzeit wird genannt 2 × 3,5 Jahre. Sie wird also geteilt, denn in den ersten 7 Jahren der Endzeit, da herrscht Satan, da herrscht dass hier der herrschende Sicht seines Mächte verborgen oder sie blenden noch, so wie Hitler bei seinem Regierungsantritt, da hat er noch ein, zwei Jahre viele Leute geblendet, sogar die amerikanischen und die englischen und die französischen Regierungen, die haben den Hitler gratuliert. Ich weiß von einem, der war vorgeladen, als der Zusammenbruch da war, wie kommt es, oder wann sind Sie in die Partei eingetreten? Da. Wann sind Sie ausgetreten? Da sagt der Betreffende, ich bin ausgetreten, zu einem amerikanischen General, in der Zeit, wo Ihr Präsident noch Glückwunsch-Telegramme mit Hitler getauscht hat, da bin ich ausgetreten aus der Partei. Wahres Erlebnis. In einer Zeit der Verwirrung. Die war. Aber der ganze Hitler-Kram, das war nur eine Einleitung, nur ein Vorbild. Nur ein Anbruch dessen, was am Ende sein wird. Dann wird eine Zeit sein, die nie gewesen ist. Ich werde nachher darüber Einzelheiten vorlesen. Aus der Offenbarung, meine Freunde, und wir stehen davor, wie lang, wie weit, das weiß kein Mensch. In den ersten 3,5 Jahren, da regiert die Finsternis, da regiert Satan die Sicht. In den zweiten 3,5 Jahren, Gewalt. Wir werden alle, die von Herzen an Christus glauben, also die Entrückung nicht erlebt haben, denn die Entrückung ist vorher. Nun werden wir sagen, ja, wir werden doch in die erste Zeit noch hineinkommen, die Anfänge werden wir erleben. Meine Freunde, ich will euch mal etwas sagen, was mir sehr wichtig ist. Vielleicht habe ich es schon einmal hier an dieser Stelle gesagt, aber es ist so wichtig und so grundlegend und so wunderbar, dass ich auf die Gefahr hin nicht wiederholen, dass ich es nochmal sage. Also, es steht geschrieben, wir werden errettet, das heißt herausgerissen, emporgerissen, vor dem kommenden Zorn. Nun sagen eine Anzahl Handschriften, ihr wisst die Bibel, die sie ursprünglich geschrieben ist, haben wir nicht mehr, sondern wir haben Abschriften. Aber diese Abschriften, die sind zum Teil ganz genau und fast wörtlich, aber mit ganz kleinen Abweichungen. Nun sage ich euch zwei Worte, die könnt ihr alle behalten. Eck heißt heraus und Apton heißt hinweg. Zwei griechische Worte. Und da ist das gleiche Wort, was ihr seht, errettet vor dem kommenden Zorn. Der kommende Zorn ist die zweite Hälfte der 17. Jahrwoche. Die zweite Hälfte der Traumzeit, wo der Feind die Gewalt, die brutale Macht regiert und mördet. Und nun schreiben die einen, ich habe das mit eigenen Augen gelesen, die deutschen, französischen, amerikanischen Ausgaben des Urtextes. Die einen schreiben, wir werden errettet hinweg von dem kommenden Zorn. Also in der Zorn die Endzeit, die Gerichte hereinbrechen, so wie sie. Warum schildert den Zornesschalen und so weiter? Da werden wir hinweg errettet, wenn wir einfach hinweg hinaufgenommen werden. Das steht Apo. A-P-O. Apo. Apokalypse. Das heißt, ein Schleier weg. Enthüllung, Entschleierung. Und andere Handschriften, die sagen Eck. Wir werden errettet. Eck oder Eck. Eck stärkere Form. Eck schwächere Form. Das heißt heraus. Heraus. Ja, wie werden wir jetzt errettet? Wer hat welche Übersetzung oder welcher Handschrift, welcher Urtext ist nun der richtige, dass wir heraus errettet werden oder davor hinweg errettet werden? Soll ich sagen, wenn ich es richtig bin? Beide. Denn, der Körper Christi besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und die meisten sind aus den Heiligen, aus der Nation, aus den Völkern. Aber es sind auch viele dabei von dem heiligen Volk der Wahl, von Israel. Und nun ist in den Endzeiten, wenn die Endgerichte anbrechen, da wird auch eine Körperschaft errettet, die wird genannt der männliche Sohn aus Israel. Der wird herausgehoben aus den Traumsalen. aus den Ängsten, Belastungen, die dann über das heilige Volk, auch über die Christen, die den Messias anrufen, den Messias kennen und lieben. Und deshalb gilt für die extra heraus und für die, die den Heiden angehören, der Nation, für die die Apostel. Und deshalb sind beide Übersetzungen richtig. Und so sind viele Dinge in der Bibel, die unser Verstand als ein Widerspruch erklärt. Das ist ein Widerspruch. Die sind in Wirklichkeit das kein Widerspruch. Denn auf der höheren Ebene, im Geiste und im Glauben und zum Ziele geschaut, ist das, was uns als Widerspruch erscheint, was sich gegenseitig ausschließt oder aufhebt, ist das in höherer Ebene eine Einheit, denn bei Gott gibt es keinen Widerspruch. Seitdem ich das verstanden habe, habe ich vor den sogenannten Widersprüchen der Bibel gar keine Angst mehr. Beide Deutungen sind richtig. Ich will mal eine ganz einfache Sache nennen. Als der Apostel Paulus zum Glauben kam, da ereignete sich ein wunderbares Begeben. Er wurde dann blind, fiel zu Boden, heller als der Tag, schien der Christus, stieg Jesus, der du da wolltest. Er lag blind am Boden und davon werden drei Berichte gegeben, aus der Feder des Paulus. Dreimal wird uns davon berichtet. Das heißt, zweimal berichtet er davon, einmal berichtet der Lukas davon. Und da wird dann beschrieben, wie dass die einen hörten wohl eine Stimme, aber sie sahen nichts. Und in einem anderen Bericht, da heißt es, sie sahen das Licht, aber sie hörten nichts. Was ist jetzt richtig? Beides, denn da waren Menschen, das waren akustische Typen, die haben was gehört, aber nichts gesehen. Und gab es Menschen, die nennt man in der Wissenschaft optische Typen, das heißt, die reagieren und lernen und verstehen das, was sie sehen, und andere das, was sie hören. Und deshalb stimmt beides. Lasst euch nicht irre machen an der Inspiration der Bibel. Auch was wir erklären als Widerspruch ist in Wirklichkeit Wahrheit, Einheit und erfüllt sich auf verschiedene Weisen an verschiedenen Volksgruppen, also Israel und Nationen, oder an verschieden gearteten und veranlagten Menschen. Seitdem ich das weiß, da bin ich sehr glücklich und dankbar. Und wenn etwas ist, das meinen verfinsterten, blöden Verstand als Widerspruch erscheint, in Wirklichkeit ist das ganze Wort Gottes Wahrheit, auch wenn es nach unseren menschlichen Denkbegriffen gar keine Wahrheit sein ist. Ganz, weil eben die Denkbegriffe, die Logik Gottes eine höhere ist, eine Überlogik, eine göttliche Logik. Das nur nebenbei, weil der Kampf gegen die Inspiration der Bibel immer größere Formen, die brutalere Formen annimmt. Bei uns hat jetzt eine Pfarrerin erklärt, in 20 Jahren liest kein Mensch mehr die Bibel. Die erklärt, Pfarrerin, also eine Kommunistin, hätten wir was sehen können, aber eine Pfarrerin, in 20 Jahren liest kein Mensch mehr die Bibel. Glaubt ihr das? Jetzt gedacht. Jetzt gedacht, es wird eine Zeit kommen, steht geschrieben, da wird das Wort Gottes treuer sein. Man wird es suchen und nicht finden. Denn wenn die Verfolgungen der Gläubigen anfangen, da werden die Bibeln konfisziert, dann ist es bei Todesstrafe verboten, eine Bibel zu haben und zu lesen. Da sind nur Einzelne noch irgendwo versteckt, heimlich. Da ist das Wort Gottes teuer. Ich weiß von eine Reihe von Ländern, da, wenn da ein Neues Testament im Dorf ist, in Rumänien zum Beispiel und in anderen Ländern des Ostblocks, und in China und in Ostrussland, da wird das Neue Testament zerschnitten und zerlegt in lauter Blätter. Dann werden die Blätter ausgetauscht. Das ist heute schon der Fall. Und so wird auch einmal das Wort Gottes Feuer sein, man wird es suchen und nicht finden. Man wird umsetzen. Versteht ihr schon? Und da könnte ja vielleicht diese Pfarrerin anständig darf, weil Mensch liest mehr die Bibel. Nicht, weil man das so gescheiden aufgeklärt ist, die so ein Blödsinn nicht mehr glauben kann, wie heute in unserer armen Jugend vorgeredet wird und die dadurch in die Finsternis, in die Sünde gestoßen wird, sondern weil dann vielleicht schon die Verfolgungen einsetzen, 1970, 1990, eingesetzt haben und keine Bibel mehr zu bekommen ist. Da liest auch keiner mehr. Nur wenige, nur die wenigen Auserwählten, denen das Wort Gottes lieber ist als alles andere und die um des Wortes Gottes bereit sind, sich schlachten zu lassen. Denn es steht geschrieben, sie werden geschlachtet um des Wortes Gottes und um des Sohnes Gottes willen. Selbst wenn ein Jesus loslässt und die Bibel preisgibt, der ist gerettet. Und wer das Fluch über Jesus, der wird das Wort frei. Schon damals. Die Leute, die durch Saulus von Tarsus, also den späteren Paulus, verhaftet wurden, die wurden nur frei und los, wenn sie diese drei Worte sagen, Fluch über Jesus. Und deshalb schreibt auch Paulus in einem seiner Briefe, niemand kann sagen im Heiligen Geiste Fluch über Jesus. Kann man nicht sagen im Heiligen Geiste. Kann man sagen, wir diesen Geister, Kommunisten, die verfluchen diesen Jesus. Oder sagen, Jesus war der erste Gammler, der die arme Frau da hat, die ist rumgezogen, hat seine Heimat gehabt, das war einer von unseren Leuten. Sagen die. Sagen die. Meine Brüder und Schwestern, wir leben in einer spannungsreichen und dynamischen Bosheit oder von boshafter Dynamik geladenen Tage und Wochen und Monate und Jahre. Also noch einmal, ich will euch zeigen, dass wir dieser Endzeit entgegengehen. Wir werden hier nicht hineinkommen. Israel wird hineinkommen, aber aus Israel werden noch in dieser Endzeit Menschen errettet und entrüstet hinausgenommen und werden dem Leibe Christi zugefügt. Die andere Masse wird die Traut oder das Weib. Das ist die biblische Lehre, die ich seit 50 Jahren sehe. Ich studiere und prüfe. Ja. Die Hauptsache ist, dass wir innerlich bereit sind, dass wir mit allen Fasern unseres Herzens fallen an Christus, dass er uns alles ist, unser Leben ist. Unsere Freude, unsere Heilung, unsere Erwartung, unsere Sehnsucht. Die Kraft unseres Menschseins, ohne die wir einfach zerknicken unter dem Druck der Überwelt, der uns belastet. Ich will uns verschiedene Dinge sagen, Kleinigkeiten, die uns aber einen Einblick geben, der für die, die zum Schauen vermögen, geöffneten Augen erschüttert. Am Bescherabend, am letzten Bescherabend, Weihnachtsabend, 24. Dezember 1968, also vor gut einem Monat, da wurden in der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Kronhöfe, ich habe ja viel in Berlin gedient, ich kenne es doch einigermaßen selbst, da steht, da wird auch ein Buckel erhaben, eine gestaltete Kirche. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob aus Bronze oder aus Sandstein oder aus einem Kunststoff oder aus Marmor, ich weiß es nicht. Kann mich nicht mehr genau erinnern an die Statue. Und diese Statue von Christus wurde von Jugendlichen, 300, 400, 500 Jugendliche sind an die Kirche gestürmt und haben diese Statue von ihrem Socker heruntergerissen und zertrümmert. Bescherabend 68 in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Ich weiß das von einem Polizeibericht und weiß es auch aus anderen Quellen. Meine Freunde, das ist eine Kleinigkeit. Aber stellt euch das vor, sowas ist früher kaum möglich gewesen. Dann, dort, dann und wann auch mal. Die Revolution, der Aufstand der Jugend. Aber wir dürfen jetzt die Jugend nicht beschimpfen. Wir haben ja nie etwas, ein lebendiges Zeugnis gehabt. Wenn die Eltern nicht gläubig waren, können sie ja die Jungen auch nicht sein.
Es ist ja so schwer, wie vorhin erzählte von den zwei jungen Menschen. Ich habe sie angepackt an ihren Händen und an ihrer Geleitung am Arm. Ich habe gesagt, kommt doch mal mit da rauf eine Stunde. Das erscheint denen so dumm. Und wir Alten, die wir ein brennendes Herz haben um die Mühlen, die denken, ach, was wollen denn diese alten, verkalkten Trottel, was wollen denn die? Die stehen uns ja nur im Weg, die sollen verschwinden. Die sollen verschwinden. Es wurde schon Anträge gestellt, dass Frauen mit 50 Jahren umgebracht werden sollen. Getötet, damit sich dann die Männer jüngere Frauen nehmen können. Diese Anträge wurden gestellt. Kürzlich war eine Beratung in Deutschland irgendwo, in der Jugend, in einem Jugendforum, Aufklärung über das moderne Sexleben. Opas und Omas kann man nicht einladen, die verstehen das doch nicht. Sind unerwünscht. Opas und Omas. Unerwünscht. Die hält man sich ja ganz verkalkt. Bruder Mund ist bereits Urgroßvater.
Ja, ist immer noch ein junger Mensch im Geist.
Oh, Arthur Mund.
Kennt ihr ihn, ja?
Euer Landsmann.
Ja?
Voll voll. Aufbruch der Jugend. Und ich könnte jetzt davon viele Einzelheiten erzählen, das will ich nicht. Das ist viel zu häufig. Das sind Dinge, von denen zum Beispiel mit Essen, was sich da ereignete, vor einigen Monaten, dass die Polizei sagte, das, was ich da tut, ist so scheußlich, das kann man unmöglich schreiben. Das kann unmöglich als Polizeibericht an die Öffentlichkeit gelangen, dass ich zu furchtbar und grauen habe, was da geschieht. Ich will es auch nicht andeuten, was da an sexuellen auswüchsenden Vorführungen in der Öffentlichkeit passierte, so dass der ganze Saal mit Tausenden von Leuten angesteckt wurde und sich die gleichen Dinge im Saal ereignet. Das ist ja unglaublich, so etwas. So stark ist das nicht so schlecht ist das deutsche Volk. Das ist genauso schlecht wie die anderen. Ich bin da nicht schlechter, denn ich schrift das denke ich. Kein Unterschied unter den Völkern und unter den Menschen. Sind also mal Sünder. Und werden geschenkweise oder umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Christo Jesu ist. Aber, meine Lieben, die Kinder sind deshalb so ungezogen und so frech und treiben solche Dinge und gehen schon mit 12, 13, 14 Jahren Hause ab, stehen irgendwo und tauchen in einer Verbrecherbande unter. Das sind Zehntausende. Zehntausende. Die Kinder sind deshalb so unerzogen und so schlecht, weil die Eltern so unerzogen und so schlecht sind. Deshalb. Weil sie nie was anderes gesehen haben, als Schimpfnamen des Vaters gegen die Mutter, als Betrügereien und Gaunereien und Ehebrüche und so weiter. Das haben sie gesehen. Und da haben sie einen Ekel und wollen sich eine neue Welt der Liebe und der Schönheit aufbauen. In einer Welt, in der sie zugrunde gehen. Diese Leute, die diese Genussgifte, die sie dort alle nehmen, alle miteinander, die werden nicht älter als 35 Jahre. Das wissen die. Dann sind sie fertig, dann sind sie spätestens mit 35 Jahren erledigt. Zerstört durch diese grauenhafte Anregungsmittel und so weiter und durch ihr Leben. Die waschen sich ja nicht, die stinken. Schlimmer als die Tiere. Meine Freunde, das ist natürlich nicht alle. Vielleicht 1% oder 2% oder 5%, aber doch ein Prozentsatz, der wie ein Feuerstoff ansteckend auf die anderen wirkt. Wenn ihr einen Sack voll wunderschöner Äpfel habt und habt einen faulen drin, dann wird der faule Apfel nicht auch gesund. Aber die Gesunden werden faul, weil wir in einer Welt des Verderbens leben, wo das Böse herrscht. Und wo das Schlechte sich rascher ausbreitet und wo der Absturz leichter ist als der Aufstieg. Das müssen wir mal verstehen. Und wenn wir das alles wissen und uns wappnen mit Gottes Wort und Gebet, dann kommen wir durch. Aber sonst geht nach der Melodie, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst hier nicht stehen, da nimm ich mit in deiner warmen Hülle mein schwaches Herz. Und machen endlich Stille. In Freude und Schmerz. Das Lied wird jetzt in Deutschland ausgemerzt aus den Gesangbüchern. Das ist so süß und so selig und so kindisch, will man nicht mehr wissen. Dies nicht, noch andere auch. Meine Freunde, wir stehen in einer Zeit des Abschüttes. Und das ist das erste, der Aufbruch der Jugend. Die Jugend, die hat den Mut, zu sagen, das ist ja alles alter Mut. Weg mit dem Dreck, wir wollen
Wir wollen uns selbst verwalten, wir wollen die und wollen ihre Professoren wegjagen und der deutsche Regierungsführer, ein Mann wie der Kiesinger, ein ehrenwerter Mann, den ich sehr schätze, ein frommer und edler Mann, der seine weiblichen Vorfahren sind alle fromme Katholiken, seine männlichen Vorfahren sind alle stramme Lutheraner, aber er ist auch katholisch geworden. Ja. Und als er ein 13-jähriger Junge war, da hat seine streng katholische Großmutter bei Tisch nur gesagt, der Luther, der kommt in die Hölle und nie wieder heraus. Der hat die heilige Kirche zerrissen und zerstört und hat ein Schisma, das heißt eine Trennung gebracht. Der Luther, der ist ein böser Mann, der Zerstörer der Kirche, die Wildsau im Garten Gottes, ja, der Eber im Garten Gottes. Und dann hat der Junge zu mir, als junger Kerl, gesagt, nein, Oma, der Luther war auch ein frommer Mann. Der hat gebetet und hat sich kasteit und er wollte nur die Auswüchse und die Fehler, die da sind, die ja überall sind, wollte der ausmerzen. Das war ein frommer Mann, der kommt nicht in die Hölle, um da drinnen zu bleiben. Nein, nein. Und da ging sie zu ihrem Beichtvater, diese Großmutter. Kiesinger, ja, Beichtvater. Und ich weiß nicht, wer das war, irgendein etwas höherer Geistlicher. Da sagt sie also, Herr Geistlicher Rat, denken Sie mal an. Frommer Katholik, frommer Priester, denken Sie mal an. Ich habe da einen Enkel, der ist 13 oder 14 Jahre alt, so ich war in dem Alter. Der sagt, der ist katholisch, aber der hilft mit Luther. Und ich habe ihm gesagt, Junge, der Luther kommt in die Hölle und nie wieder heraus. Was sagen Sie dazu? Oh, sagt er, Sie, Frau, Gott ist so groß und gütig. Gott ist so wunderbar und treu gegen alle seine Geschöpfe. Der wird auch seinen verlorenen Sohn, Martin Luther, wieder aus der Hölle herausholen, wenn er hineingekommen ist. Der gesagt, die Oma. Und da hat sie nicht mehr gesagt, er kommt in die Hölle. Was ich eben sage, das weiß ich von Martin Kiesinger aus seiner persönlichen Lebensbeschreibung. Hat er selber erzählt in einem Büchlein. Was sind das alles für köstliche Dinge mitten in dem Grauen? Ja. Und dieser katholische Priester, der hat Glauben, dass Gott so groß und gut ist, dass er auch die in die Hölle abgesunken sind, wieder raus wollten. Ja. Was sagt er dazu? Das ist wunderbar. Da kann man sich doch freuen. Ihr dürft euch ruhig freuen, ihr Schweizer, über unseren Kiesinger. Ihr habt ja auch fromme Generäle und fromme Präsidenten gehabt. Ja. Der Aufbruch der Jugend. Die Jugend hat den Mut, wenn sie auch dumme Sachen macht, brutale Sachen macht, gemeine Sachen macht zum Teil, aber das sind nur ganz wenige, die ganz schlimmen Sachen, die man hört, das heißt, die Allerschlimmsten hört man nicht, das sind nur wenige. Sonst ist unsere Jugend willig und gut, ich kenne viele prächtige junge Menschen, die sind nicht gläubig, aber sie sind anständig und gut und höflich und freundlich und arbeiten und so weiter. Ich unterhalte mich viel mit Arbeitern und mit früheren Schülern und mit Handwerkern und mit so Leuten, wenn ich meine Sachen einkaufe. Und sehr Bekannte, ich bin ja geboren, aber ich habe viele Bekannte, viele kennen mich, ich war ja 40 Jahre in Mons Lehrer. Aber es sind so viele Anständige, die nicht gläubig sind, die zum Teil anständiger und höflicher sind als die Gläubigen. Ja, das ist so. Also wir müssen aber dann hier den zentralen Blick behalten, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, das Gottesleben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, ja, das Leben nicht. Die Jugend empört sich gegen alles Altmodische. Empört sich dagegen. Die sagen glatt, ein Führer von einer jungen Jugendgruppe hatte mit einem katholischen Priester von etwa 40, 50 Jahren eine Unterredung. Er hat sich so mit ihm unterhalten. Und da sagte der Junge, wissen Sie, gegen alles, was älter ist als 50, 30 Jahre, haben wir ein tiefes Misstrauen und eine starke Ablehnung. Was älter ist als 35 Jahre, braucht alles nicht. Die gehören alle abgeschafft. Die Jugend, die soll das Paradies herbeiführen, die soll sich selbst regieren. Wohin sie sich führen, das weiß man ja. Ich weiß, das Genaueste, aus ärztlichen Berichten, dass irgendwo war ein Sit-in. Wisst ihr, was das ist, ein Sit-in? Da gehen Sie in irgendein öffentliches Gebäude, in ein Theater oder in eine Konzerthalle oder auch in eine Kirche, irgendein öffentliches Gebäude und nehmen ihre Matratzen mit und ihre Decken und ihre Zigaretten und ihre Marihuana und so weiter, ihre Kiste und Lebensmittel und dann sind sie einfach da drin, gehen nicht mehr raus. Verriegeln und gehen nicht mehr raus. Ja, besitzen natürlich nicht die Toiletten, sondern besitzen jedes Eck. Schlimmer als die Tiere. Und wir haben so etwa ein 8 oder 10 oder 12 tägliches Sit-in veranstaltet. Und als sie dann herauskamen, haben sie beschlossen, so, jetzt waren wir lang genug da, wir haben jetzt gezeigt, dass wir die Macht haben und machen können, was wir wollen, und kein Mensch uns abbringen kann von unserem Vorhaben. Das haben wir ja bewiesen. Wir haben ja 12 Tage hier gesessen und die Polizei war machtlos. Ja. Dann sind sie raus. Und nun weiß ich eine medizinische Meldung. 85% von ihnen waren geschlechtskrank. So was. Mehr bin ich nicht da. Ja, was leben wir? Und der Aufstand der Jugend gegenüber sind wir machtlos. Und der greift über, der greift auch über nach Russland, nach China, in Amerika schon längst, nach Frankreich, Italien, Spanien. Ich spring weg über alle Barrieren. Die erkennt keine Grenzen an. Weil der Geist, der Dämon oder die Dämonen in diesem Ding. Ich habe kürzlich einen gesprochen und gefragt, wie viele Studenten habt ihr? 7000 an unserer Universität. 7000. Und wie viele von denen sind denn diese Randalierer, diese Krachmacher, die sich alles gegen alles empören und alle beschimpfen? Wie viele sind denn das? Das erfickt sich. Da ist was? Das ist 1%. Das ist 1%, 70 sind 1% von 7000. Und ihr anderen, ihr Schlafhauben, ihr lasst euch das gefallen. Wir sagen, wir sind halt machtlos, wir wollen hier arbeiten und studieren und lernen für unsere Zukunft, aber diese 70, die machen, was sie wollen, die beschließen einfach und wir sind eine kleine Minderheit. Jede Revolution, auf welchem Gebiet es auch sei, wird von Minderheiten getragen. So auch die Jugendrevolution, so auch der Kommunismus, so auch der Nationalsozialismus. Es waren nur ein paar, manche Leute. Es war ein Besessener und ein paar, die ihm anhängen. Aber man hat sie nicht gehen lassen, statt sie zu verhaften und so weiter. Und so sind sie dann mehr geworden und haben ein 80 Milliarden Volk in den Ruin gestürzt und beinahe zur Vernichtung geführt. Eine Handvoll. Und so ist es auch jetzt. So ist es auch jetzt. Meine Freunde, das ist Endzeit. Das ist Endzeit. Das ist das eine. Aufbruch der Jugend. Dazu kommt ein zweites, das ist die Zerstörung jeder öffentlichen Ordnung. Aber ich sehe, dass wir schon 11:15 haben. Ich nenne euch die übrigen Punkte. Ich habe erstens gesprochen vom Aufstand der Jugend. Zweitens will ich euch etwas sagen von der Zerstörung jeder göttlichen Ordnung. Angefangen Ehe, Familie, Heim, Beruf, Kirche, Kunst, Medizin, Mode und alle Belange des Lebens sind durchseucht von dem Geist der Revolution, des Bösen, des Gemeinen, des Untergangs. Zerstörung der göttlichen Ordnung. Drittens, das Brausen der Völkermassen, des Völkermeeres, wie die Völker, die seit sehr ganz ruhig waren, jetzt anfangen zu revolutionieren. Ich habe eine Zeit, da ist jeden, alle 14 Tage ein neuer afrikanischer Staat entstanden. Und jetzt, und dann wird aus allem ein Geschäft gemacht. Es gibt Gruppen von lauen Menschen, die haben sich zusammengeschlossen und die sagen, wir treten ein in Zeitungsanzeichen und Artikeln und so weiter für Gaben von Biafra und sammeln dann von Biafra. Aber natürlich geht dann ein Großteil an uns ab. Ich weiß das von Fachleuten. Ich sage nichts gegen Biafra. Oh nein, das ist ein Unrecht. Aber wenn wir wissen, wie das alles geht, wie alles in dem Betrug, in dem Sog des Verderbens hinabgezogen wird, auf das Beste, Edelste und Reinste.
der Idealismus der Jugend missbraucht wird, brausen der Völkermeere. Viertens, der Liberalismus der Theologie. Es gibt namhafte Führer der Theologie, die sagen, einen persönlichen, lebendigen, handelnden, in das Leben der Schöpfung eingreifenden Gott gibt es nicht. Gott ist das Ahnen und das Sehen des Guten in jedem Menschwerden. Das ist Gott. Aber einen persönlichen Gott, den gibt es nicht. Ich nenne einen Namen, Robin, aus England, Robin. Und so gibt es viele, viel mehr als wir ahnen. Das ist nicht nur bei den Großkirchen so. Das ist auch bei den katholischen Kirchen so. Hat das auch schon angefangen? Das ist auch bei den Freikirchen schon so. Ich könnte euch Erlebnisse erzählen. Meine Freunde, aber ich will euch ja nur mal aufzählen über das Thema Endzeit, was ich heute Nachmittag noch sagen werde. Liberale Theologie. Entleeren der Heilsbegriffe. Zum Beispiel Glaube, Liebe, Hoffnung, Bekehrung, Heiligung, Vollendung. Die gebrauchen noch diese Worte bei ihrer Predigt, aber sie haben einen ganz anderen Inhalt. Die Begriffe und Zeit sind entleert und sind im anderen Inhalt erfüllt. Ja. Das ist ein Prozess. Das sehen wir. Dem können wir nicht aufhalten, da können wir auch nichts dagegen tun. Du nicht. Und ganz sicher nicht. Denn Gott hat gesagt, da sollst du wissen, dass wir kommen in der letzten Zeit, dass wir kommen. Sechstens, Vergötterung des Menschen. Der Mensch wird zu Gott gemacht. Und deshalb nicht mehr sucht man Gott und seine Gottheit und seine Göttlichkeit oder seine Theotes und Theotes, wer die Griechisch kann, sondern man sucht mit Menschlichkeit. Was Gott verlangt von uns, das ist nicht Bibel lesen und beten und glauben und so weiter. Was Gott verlangt, das ist mit Menschlichkeit. Dass wir mit den Menschen ihr menschliches Leben gemeinsam anerkennen und führen. Mit Menschlichkeit. Das ist ein verführerisches, ein gefährliches Wort. Also deshalb müssen wir hineingehen auf die Sportplätze und ins Theater und ins Kino und müssen überall mitmachen mit den Menschen und ihre Interessen teilen. Wir dürfen nicht so stur sein und so blöd uns da abzusondern und zu sagen, ich darf das nicht und ich das nicht, sondern mit Menschlichkeit. Das ist ein verführerisches Wort. Es gibt mal Acht, die Rede das gleich verstehen. Die Göttlichkeit oder die Gottheit oder Gott selbst, das ist die Divinität. Die Menschlichkeit, das ist die Humanität. Und das Tierwesen in seiner äußersten, hässlichsten, widerlichsten, gefährlichsten Form, das ist die Bestialität. Also, bei Gott die Divinität, bei den Menschen die Humanität und bei den Tierwesen, bei den Tieren, die hier zerreißen und mörden, das ist die Bestialität. Eine Humanität mit Menschlichkeit, ohne Divinität, ohne die Bindung an Gott, führt immer in die Bestialität. Ich sage noch einmal, eine Humanität, wo man nur auf menschlichem Boden Menschen mit menschlichen Methoden dienen will, dazu braucht man keine Bibel und dazu braucht man kein Gebet, man braucht keine Gemeinschaft, braucht man alles. Nur Menschen, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Die Träne rinnt, die Erde hat mich wieder. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist Humanität. So was von Gott. Aber eine Humanität, jetzt sage ich es noch einmal, ohne Divinität, ohne die Bindung an den lebendigen Gott, führt immer in die Bestialität. Das Tierwesen, das grauenhafte Tierwesen. Nur dass die Tiere in ihrer Ernährung, wenn die genug gefressen haben und getroffen, da hören sie auf. Die Menschen oft nicht. Oder in der Sexualität. Da haben die Tiere ihre Brutzeiten und wenn die vorbei sind, dann sind sie ruhig und vernünftig. Die Menschen nicht. Die kitzeln und stacheln diese Triebe an, die dazu dienen die ganze Öffentlichkeit und die sogenannte Kunst und die sogenannte Literatur und die sogenannte Mode und alles dient, um den Menschen fortwährend anzustacheln. Menschen. die Tiere sind oft viel anständiger als die Menschen. Ich habe oft meine 16- und 17-jährigen Kinder oben im vierten Stock in der Schule, habe ich ans Fenster geführt. Wenn wir mal zu Hause waren, wir haben etwas länger gearbeitet, habe ich gesagt, guckt mal den Hof runter. Und da waren dann 1400 Kinder in dem Hof. 1400 Kinder. Großer Schulhof. Und die haben geschrien und gebrüllt und haben sich gegenseitig umgerissen und geschlagen. Und das war ein Gewusel. Und Gott, wer da, hat einer eingebuckt. Und ist zum Lehrer gelaufen, der die Aufsicht hatte, der hat einen aufgebuckt, der hat sich getreten, der hat sich umgeworfen und so weiter. Da guckt ihr mal darunter. Habt ihr mal eine Herde von Kühen oder Pferden oder Schweinen gesehen irgendwo? Wie still und friedlich die da in ihrem Weideplatz waren. Hat das mal gesehen? Ja. Und denkt ihr mal jetzt darunter in den Hof. Wer benimmt sich anständiger? Die Menschen oder die Tiere? Das sind die Tiere. Haben die Kinder gesehen? Haben sie gezeigt? Das müssen wir mal verstehen in seinen innersten Quellen. Sag jetzt nicht unsere Jugend, die so böse, so verdorben, die sagen schlechter als wir waren. Aber der Geist, der heute regiert, der sie gepackt hat, dem können sie nicht widerstehen, wenn sie nicht ein Maß von Gottes Wort in sich haben, von den Hausandachten her. Und wenn sie nicht betende Elternhände haben, die sich über sie breiten, dann sind diese Kinder verloren. Ich könnte euch viele Einzelschicksale schildern. Die meisten habe ich vergessen. Ja. Meine Freunde, Zergötterung des Menschen. Siebtens, Weltraumfahrt. Achtens, Israel und der Libanon. Der Libanon, ihr wisst, es gibt den Libanon, den Anti-Libanon, und die werden genannt die Berge Israels. Und wir lesen, dass jetzt Israel, der Staat Israel, mit Libanon versuchen will, sich einzurenken und eventuell einen Teil von Libanon bekommt. Aber ich weiß eines, dass geschrieben steht, dass der König des Nordens, Russland, gelenkt wird von Gott auf die Berge Libanon und vernichtend geschlagen wird von Israel. Das weiß ich. Das in der Bibel. Und diese Bibel sendet unter euch wirklich genau. Und deshalb war mir das interessant. Die Berge Israel. Der Libanon. Da wird der von Norden endgültig geschlagen. Und deshalb sage ich, der Krieg, der kann es werden, wie er will. Und Israel und seine Feinde, auf der Seite ja, Israel, Russland steht, weiter auf bis zu gewissem Grad. Amerika und England und so weiter. Deshalb weiß ich, dass der Lord genau nach den Willen der Heiligen Schrift und nach der nächsten Auseinandersetzung, selbst wenn eine kurze Zeit käme, eine Niederlage Israel, eine kurze Zeit in Russland, wird Israel hervorgehen als Sieger. Stark und hoch wird als Ruhe. Das Tier, das die Menschen erreichen, und wird an jedem Wasser, an jeder Meerenge, an jeder Mündung, an jedem Weltraum sitzen. Und diese Welt hat das Haar. Noch ungefähr, noch unerreicht. Das kommt. Dann wollen die Dinge in die Laufe. Von denen wollen wir heute Nachmittag sprechen. Heute Nachmittag. Ich will auch heute Nachmittag etwas noch sagen von der Wohlstandskriminalität. Das ist eine der interessantesten Erscheinungen. Man hat nämlich gesagt, wenn es den Menschen gut geht, gibt den Menschen Wohnungen, gibt ihnen Kleidung, gibt ihnen Nahrung, gibt ihnen Geld, gibt ihnen Kredite, gibt den Menschen, was sie brauchen, dass sie ein ordentlich, anständig, schönes Leben führen, und da werden sie alle brav. Gegenteil ist der Fall. Müßiggang ist aller Last, Herr Anfang. Wir leben heute in einer Wohlstandskriminalität. Amerika und Deutschland am meisten. Aber darüber will ich dann wirklich gerne sprechen. Ich lade euch also herzlich ein. Ich habe mein Thema erst angefangen. Ich habe euch noch manches zu sagen aus dem Wort Gottes heraus. Ich habe euch da eben so einen kleinen Abriss gegeben. Gott möge uns segnen, dass wir mit heiligem Ernst erfassen. Wir stehen als Lebende dieser Rhetorik. Und wir stehen als Schlachtschafe unter den Löwen. Halten wir das fest. Klammern wir uns an Christus.
und der Sieg wird unser sein. Amen.